Die Lebensgeschichte. Sie beginnt nicht mit der Geburt. Auch nicht erst 9 Monate vorher. Oft sind wir uns dessen nicht bewusst. Deshalb habe ich euch heute einen Bibelabschnitt mitgebracht, der das zum Ausdruck bringt. Und ich lese ihn euch vor und ihr könnt mitlesen. Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Abraham war der Vater Isaaks. Isaak der Vater Jakobs. Jakob der Vater Judas und seiner Brüder. Juda war der Vater von Peres und Serach. Ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hesron. Hesron war der Vater von Ram. Ram von Aminadab. Aminadab von Nashon. Nashon von Salmon. Und Salmon von Boas. Die Mutter von Boas war Rahab. Boas war der Vater Obeds. Obeds Mutter war Ruth. Obed war der Vater Isais. Isai der Vater des Königs David. David war der Vater Salomos. Salomos Mutter war die Frau des Uria. Salomo war der Vater von Rehabiam. Rehabiam der Vater von Abia. Abia von Asa. Nicht Osa. Von Asa, von Josaphat. Josaphat von Joram. Joram von Usia. Usia von Jotham. Jotham von Ahas. Ahas von Hiskia. Hiskia von Manasse. Manasse von Ammon. Ammon von Joschia. Joschia war der Vater Jojachins und seiner Brüder. Damals wurde das Volk nach Babylon in die Verbannung geführt. Nach der Zeit der Verbannung folgte Shealtiel, der Sohn Jojachins. Shealtiel war der Vater von Zerubbabel. Zerubbabel der Vater von Abihud. Abihud von Eliakim. Eliakim von Azor. Oder Azor von Zadok. Zadok von Achim. Achim von Elihud. Elihud von Eliezer. Eliezer von Matan. Matan von Jakob. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie war die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wird. Langweilig der Text? Ich denke, keine Spur. Was steckt da für Leben drin? Nicht Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg oder spanische Grippe, aber Abstieg und Aufstieg von Weltmächten. Zig Kriege, Jahrhunderte Sklaverei, 40 Jahre Wüstenwanderung, Staatenbildung, Systemwechsel, Veränderung, Erforschungen. Was steckt in dieser Zeit drin, von der ich jetzt gelesen habe? Massive Menschheitsgeschichte. Und dann auf diesem Hintergrund, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Jesus. Als das erfüllt war, dann war es soweit. Matthäus fängt seinen Bericht direkt mit einem Teil der Urgeschichte an. Lukas, der das anders macht, er nimmt den Stammbaum erst mit dem öffentlichen Wirksamwerden von Jesus mit hinein. Die ganze Geschichte um vor der Geburt und die Geburt Jesu und die ersten paar Jahre, ja die ersten 30 Jahre, die schildert er zuerst. Und dann kommt eben der Stammbaum. Man merkt auch Unterschiede, wenn man die beiden Stammbäume eben liest, Matthäus 1, Lukas 3. Und das ist wohl darauf zurückzuführen, dass eben das eine die Josefs Linie ist und die andere die Maria Linie ist. Zurückgerechnet, wenn man dann von Josef zurückrechnet oder eben von Maria zurückrechnet, dann sind die eben ganz unterschiedlich, bis sie sich in Serubabel und in Sealtiel, da treffen sie sich, also kurz nach der Verbannung aus Babylon. Dann gehen sie wieder auseinander, die Stammbäume, und treffen sich dann wieder in David. Interessanterweise nicht im Sohn Davids, also Maria stammt von der anderen Linie von Davids aus als eben Josef. Aber in David treffen sie sich und ab David bis weiter zurück nach Abraham gehen sie eben gleichzeitig oder im Gleichklang. Außer dass eben hier bei Matthäus, er nennt ihn Vater von David Isai und beim Lukas, da nennt man ihn Jesse. Aber sonst sind sie dann eben gleich in der Zeit. Dreimal 14 Generationen. So schreibt Matthäus das hier auf. Vielleicht hat man, wenn man das so weiß, hat man so zeitgeschichtlich und personenbezogen einen leichteren Überblick, dass man sich das so merken kann. Man so einmal vorgelesen bekommen, dann ist es schwierig, sich zu merken. Aber man kann doch einigermaßen so, gerade wenn man diese 3x14, kann man sich's leichter merken, wenn man das will. Interessant, ihr habt es gemerkt, fünf Frauen werden hier erwähnt. Vier mit Namen und eine ohne Namen. Da wird zunächst die Tamar genannt. 1. Mose 38 kann man einiges über ihr Leben nachlesen. Eine etwas eigenartige Geschichte. Eine Frau, die zweimal zur Witwe wird und dann noch einmal schwanger wird von ihrem Schwiegervater. Als der mitkriegt, dass sie schwanger wird, dann will er sie umbringen lassen. Aber sie hat Zeugen genug, dass sie ihm klar machen kann, er ist der Vater von dem, was in ihrem drin ist. Und einer von diesen Söhnen, der dann geboren wird von den Zwillingen, der ist Erblinie von Josef. Rahab wird genannt. Die Asylantin, keine rein rassische Jüdin. Ihr früherer Beruf, vor dem sie eben zum Judentum konvertierte, war Hure von Jericho. Wird hier genannt. Die Ruth, Asylantin, eine treue Frau, die als Witwe wieder heiratete und dann ein Kind bekam und damit auch Jüdin wurde. Dann die Frau ohne Namensnennung. Ich finde das schon irre. Da steht die Frau des Uriah. Der Matthäus hat es ja lange geschrieben, nachdem der David da war. Der hat ja davon nichts mehr mitgekriegt. In dem Sinne. Aber dass er es so einfach auch benennt. Sie war die Frau des Uriah. Und es scheint so für Matthäus, dass das so geblieben ist. Obwohl David mit ihr verschiedene Kinder dann hatte. Aber das zeichnete sie aus. Ja, und dann Maria, die Teenagerin, die ein tiefes Gottvertrauen hatte. So die Geschichte in dieser Familie von Josef. Jesus wuchs dann bei Maria und Josef auf. Er war total abhängig von ihrem Leben und von ihren Entscheidungen, weil sie sich entschieden haben, ist Jesus in Bethlehem geboren und nicht in Nazareth. Weil sie sich entschieden haben, wurde er Flüchtlingskind mit 2 Jahren Auslandserfahrung. Weil die Eltern so handelten. Er konnte nichts dafür. Er hatte keinen Einfluss. Wenn ich neue Leute kennenlerne und mit ihnen ins Gespräch komme und sie fragen, oh, wo bist denn du aufgewachsen? Dann sage ich den Satz auch ganz bewusst, ich bin als 3-, 3,5-Jähriger ausgewandert worden. Ich bin nicht gefragt worden. Aber es hat mein Leben beeinflusst, dass meine Eltern ausgewandert sind nach Südafrika, dass ich da aufgewachsen bin. Das ist ja kein Werten, ob das gut ist oder nicht. Ich finde das ja gut. Aber es war einfach so. Aber ich hatte doch keinen Einfluss darauf, was meine Eltern entschieden haben. Geprägt. Wir wissen wenig über die Jahre im Leben von Jesus vor seiner öffentlichen Wirksamkeit. Aber die Gewohnheiten und Verhalten seiner Eltern prägten ihn. Josef war Zimmermann. Jesus hat das übernommen. Dass seine Eltern, dass sein Vater es gewohnt war, in den Tempel zu gehen zum Passafest, am jüdischen religiösen Leben teilzunehmen, das hat ihn geprägt. Als er 12 Jahre alt war, ist er mitgenommen worden. Er hat diese Gewohnheiten zu Hause mitbekommen. So viel zu Jesus. Und jetzt wechseln wir. Du nimmst dich zu wichtig. Wow. Das ist heute Morgen mal eben eine steile Behauptung von mir. Vielleicht stimmt sie gar nicht. Vielleicht ist es nur manchmal eine Gefahr in unserem Leben, dass wir uns zu wichtig nehmen. Du und ich sind genauso wie Jesus, fast genauso, etwas anders, Glied in der Kette der Vorfahren. Ich weiß nicht, wie viel du dich mit deinen Vorfahren beschäftigt hast, was du aus der Geschichte deiner Eltern und deiner Großeltern und darüber hinaus alles weißt. Es ist mir im Grunde genommen erst durch meine Heirat und durch das Gespräch mit Margret bewusst geworden, dass ich 2 Opas hatte und 4 Omas. Beide meiner Großväter haben, der eine 4, der andere 6 Kinder mit einer Frau gehabt und dann ist die Frau gestorben. Diese Omas habe ich nicht kennengelernt. Die sind gestorben vor der Hochzeit meiner Eltern oder ja, eigentlich just unmittelbar davor. Und die Opas, meine Opas, haben eben nochmal geheiratet. Diese Frauen habe ich kennengelernt. Ich weiß nicht, wie intensiv die Beziehung war, bis ich 3,5 war und dann sind wir nach Südafrika. Die eine habe ich dann noch einmal getroffen, als ich 7 Jahre alt war. Die andere traf ich eben, als ich 7 war und dann nochmal, als ich 10 war. Wir sind Glied in der Kette derer, die vor uns waren. Wir sind in unserer Zeit heute sehr stark von dem individualistischen Denken geprägt. Vielleicht die letzten 1,5, 2 Jahrhunderte in Europa. Vorher war es ähnlich, wie in vielen Teilen der Welt immer noch heute ist. Man ist ganz anders eingebunden im Familien- oder im Clan-Denken oder im Volksstamm-Denken. Man übernimmt viel, viel mehr, als wir es jetzt so machen. Durch die durch den Flüchtlingszuwachs in Deutschland seit 4, 5 Jahren ist da noch eine ganz andere Prägung in unser Land gekommen und auch die Frage, was ist du nun eigentlich deutsch? Ist wieder ins Überlegen gekommen. Ist es nur das Individuum oder ist da eben eine Geschichte? Oder versuchen wir uns, haben wir uns versucht, von der Geschichte zu lösen und deshalb so die Frage, hey, was denn gehört denn eigentlich wirklich da noch dazu? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn dein Opa ein Krimineller gewesen wäre? War ja nicht dein Einfluss. Aber dein Leben wäre ganz anders. Was wäre, wenn dein Vater regelmäßig besoffen unterm Baum gelegen hat zu Weihnachten? Dein Weihnachten wäre anders. Was wäre, wenn deine Mutter Kontergan genommen hätte während deiner Schwangerschaft? Vielleicht säßt du heute hier mit Missbildungen. Oder wenn deine Mutter einen schwarzen GI geheiratet hätte. Dein Leben, deine Lebensumstände in den USA wären ganz anders, als sie sind. Unsere Lebensgeschichte ist viel mehr abhängig von unseren Vorfahren, als wir im Alltag denken. Wir sind eingebunden. Es ist hilfreich, diese Geschichte anzuschauen, zu reflektieren und sie zu verarbeiten. Und es braucht Zeit und Energie und Kraft, um das einzuordnen. Du bist einer von 8 Milliarden. Oder fast 8 Milliarden Menschen, die heute leben. Ich weiß nicht, ob dein Bild schon mal in der Zeitung war. Wahrscheinlich, wenn es so war, kannst du dich daran erinnern. Ein Kommentar von dir mal im Fernsehen gekommen ist. Soweit ich weiß, sitzt heute Morgen kein Nobelpreisträger hier in unserer Mitte. Oder? Von unseren Gästen, dass ich da was Falsches sage. Stell dir vor, alle Menschen, mit denen du mal ein Gespräch gehabt hast, die kommen zu deiner Beerdigung. Wie viel würden jetzt ohne Corona dann kommen? Okay, der eine oder andere ist schon gestorben von deinen Klassenkameraden, von deinen Lehrern ganz gewiss und von Leuten, mit denen du unterwegs warst. Aber wie viel würden kommen, wenn alle kämen, mit denen du mal ein Gespräch gehabt hast? 1 Million? Hunderttausend? 5.000? 500? Außer in der Lokalzeitung, vielleicht noch Frankfurter Allgemeine und Welt, aber wo würde die Todesanzeige von dir in der Zeitung kommen? Ich frage so offen einfach unter diesem Aspekt, dass ich es mir selber auch sage, nimm dich nicht zu wichtig. Du bist einer unter Milliarden. Milliarden von Menschen, die Gott gemacht hat. Du bist einer. Ja, eine. Aber wir sind ein Grashalm. Ein oder andere heißt vielleicht Steinberg, aber es ist nur ein ganz kleines Steinchen. Wir sind ein Mensch unter 8 Milliarden. Und dann gehört das andere auch dazu. Du nimmst dich nicht wichtig genug. Das ist eine zweite Behauptung. Vielleicht ist diese Gefahr größer als die andere von denen, die wir jetzt hier sitzen. Vielleicht ist das mehr unser Problem. Wir nehmen uns nicht wichtig genug. Denn du bist gewollt. Von Gott auf jeden Fall gewollt. Ob von deinen Eltern, das weiß ich nicht. Vielleicht weißt du es und hast es aufgearbeitet. Und es braucht sicherlich Kraft und Zeit und Gespräche und Überlegungen, wenn man das mal mitgekriegt hat, dass meine Eltern mich gar nicht wollten. Betriebsunfall oder wie auch immer. Einmal Affäre. Das macht etwas mit meinem Leben, mit deinem Leben. Und deshalb ist es wichtig, das anzuschauen. Aber du bist gewollt von Gott. Er ist der Schöpfer. Er will leben. Es ist eine göttliche Beauftragung, die sagt, mehret euch, zeugt Leben. Deshalb wollte Gott dein Leben. Du bist begabt. Bitte jetzt nicht gleich an die Superlativen denken. An die, die dann eben Fußballer des Jahres werden. Oder eben Ratspräsidentin vom Europaparlament. Aber du bist begabt. Du hast eine Lunge. Und atmest, du hast ein Herz, das schlägt. Du hast ein Hirn und Verstand. Du hast Koordinationsfähigkeiten. Du bist lernfähig. Zu deinen Begabungen hast du vieles dazugelernt. Und Gott gibt dir geistliche Gaben. Glaube. Einsicht, Weisheit, Unterscheidungsvermögen. In dir sind Begabungen ganz originell zusammengestellt. Dieser Stelle will ich es nochmal deutlich machen, dass es nicht falsch verstanden wird von eben, nicht wie bei Jesus. Der Heilige Geist hat Maria berührt und das war einmalig und ganz besonders und deshalb war Jesus eben Jesus und Gottes Sohn in dieser Welt. Und in der Weise sind wir ja das nicht und bist du das nicht. Aber ich sage es so offen, aus den vielen kleinen Spermien und den Eizellen kamen genau die zusammen, die dich ausmachen. Deine DNA, dein Aussehen, dein Charakter, dein Humor. Ich lese uns Drei Verse aus dem Psalm 139. Da ist sicherlich ein Mensch, der das so formuliert. Aber ich denke, das kann man so auch. Könntest du genauso beten? Gott, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele, mein Innerstes. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle meine Tage sind vor dir bekannt. Und dann, wenn du Christ geworden bist, lebt Christus in dir. Originell. Er ist derselbe. Aber er lebt in dir. Und er lebt in dir tatsächlich anders, als er in deiner Frau lebt oder deinem Mann lebt oder deinen Kindern lebt oder deinen, wie auch immer. Der Allmächtige gibt seinen Geist in dich. Manchmal nimmst du dich nicht wichtig genug. Gott, der Allmächtige, in dieser Welt wirkt hinein. Du bist geliebt von Gott. Christus hat für dich gelebt und ist für dich gestorben. So sagt es sein Wort in Johannes 3, 16 ist es aufgeschrieben, denn so sehr hat Gott die Welt, das, was er geschaffen hat, die Menschen auf dieser Welt, geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn Jesus gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben geschenkt bekommen. Du bist es Christus wert, dass er in diese Welt kam, gelebt hat, viele Jahre, wunderbar, aber eben auch dieses Ende hatte. Und für dich gestorben ist, so wie du bist. Jesaja schreibt im Auftrag Gottes an einer Stelle: So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Du bist so viel wert, dass Gott deinen Namen bei den 8 Milliarden, die jetzt sind und bei denen, die gewesen sind, aber er kennt deinen Namen und deine Person damit. Er übersieht dich nicht, er vergisst dich nicht, auch wenn der ein oder andere 95-Jährige manchmal sagt, oh, ich habe den Eindruck, der Herrgott hat mich vergessen. Nein. Er liebt dich. Psalm 32, Vers 8. Er liebt dich so, dass er sagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen kannst. Ich bin da. Und dich hat Gott berufen. Er hat zu dir gesprochen. Folge mir nach in dein Leben hinein. Als Kind und als Erbe Gottes bist du Botschafter Christi. In deiner Lebenszeit. Und das beinhaltet nun auch eben diese Corona-Pandemie-Zeit. Mussten deine Eltern nicht erleben. Oder die meisten von euren Eltern nicht. Die eins oder andere leben ja noch. Aber er hat dich berufen. Botschafter Christi zu sein. Durch dich will Christus wirken in Bad Nauheim. Butzbach und Esbar und wo auch immer wir zu Hause sind, in Florstadt Stammheim. Du bist ein wichtiges Glied in der Gemeinde und im Reich Gottes. Und deshalb, du nimmst dich manchmal nicht wichtig genug. In diesem Bewusstsein von diesen jetzt nur 5 Punkten, die ich hier aufgeführt habe, darfst du leben in der Adventszeit 2020. Gewollt, begabt, originell, geliebt, berufen. Um zu ererben sein Reich, singen wir in einem Lied, aber eben auch um seine gute Botschaft hinaus zu proklamieren in dieser Welt, da wo du zu Hause bist. Deine Lebensgeschichte. Am Anfang hatte ich einfach nur die geschrieben, aber deine Lebensgeschichte. Du bist geworden. Du lebst. Welche Auswirkung hat das für deine Umwelt und für dein Umfeld? Welche Auswirkung für deine Nachkommen? Übernehmen sie Gutes von dir? Freuen sie sich an dir? Du kannst das beeinflussen. Dadurch, wie du lebst. Möge deine Lebensgeschichte eine Segensgeschichte sein für viele. Amen. Ich bete und lade euch ein zum Mitbeten. Ach Herr, es ist manchmal so spannend, spannungsreich auf verschiedenen Seiten unser Leben zu gestalten. Wir danken dir, dass es oft gelingt. Und wir danken dir, dass du uns nicht verstößt, auch wenn es misslingt. Wir danken dir für die Lebensgeschichte, die wir aufgeschrieben bekommen haben von Josef und von Maria. Und wir sehen, wie viel Freud und Leid auch in dieser Geschichte ist und die du gebraucht hast. Wir danken dir für unsere Lebensgeschichte. Und wir danken dir, dass du in unser Leben hinein geredet und gewirkt hast. Und deshalb freuen wir uns, auch wenn Umstände nicht so schön sind, auch wenn wir uns auf manches einstellen müssen in den nächsten 14 Tagen, was anders als unsere Gewohnheiten sind. Aber wir danken dir, dass deine Liebe gleich bleibt, deine Fürsorge, deine Kraft, Wunder zu tun, deine Heilungskräfte, deine Perspektive, dein Wirken durch deinen Geist. Ach Herr, wir danken dir, dass du lebst und bist und wirken willst in uns und durch uns. Und das zu unserer Freude und zu deiner Ehre. Herzlichen Dank. Amen.